Ein wunderbarer Mann. Was wir da gestern an Zeugnissen gehört haben, boah, in Tansania haben sie was gesungen und das haben sie gestern hier aufgeführt. Es wird heute was geschehen im Haus des Herrn. Das ist das Lied gewesen. Und vielleicht könnte man das irgendwie mal lernen in der Zukunft. Die haben das proklamiert oder proklamieren das die Afrikaner. Es wird etwas geschehen im Hause des Herrn. Und da haben sie gesungen, heute, ob Befreiung, Heilung oder Freude oder Frieden, es wird etwas geschehen. Jetzt weiß ich nicht, was geschehen wird, wenn du predigst, aber ich glaube, was Gutes. Der Herr segne dich.
Amen. Ja, ich möchte all denen einen guten Morgen wünschen, die ich noch nicht begrüßt habe. Ich bin der Gerhard Kleiber, das ist meine Frau Hilla. Und wir zwei sind bei Nehemia, nicht angestellt, aber ehrenamtlich tätig seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. 22 Jahren. Und ja, wir hatten gestern das Vorrecht, wieder in eurer Gemeinde zu sein. Und es war wirklich, es war schön. Und es ist auch für uns immer schön zu hören, was Gott auch in anderen Ländern macht, in die wir nicht so oft kommen. Und eins hat mich vorhin noch berührt, bevor ich bete zur Predigt. Du oder der Hauskreisleiter hat gesagt, wir sollen die Häuser öffnen, wir sollen gastfrei sein. Ich will anfangen mit einem ganz kleinen Zeugnis. Uns ging es nicht sehr gut. Meine Frau hat sich selbstständig gemacht. Und die Stadt hat uns gezwungen, das zweite Haus gleich mit auszubauen, sonst müssten wir es abreißen. Das war überhaupt nicht in unserer Finanzplanung vorgesehen. Das heißt also, wir mussten jeden Pfennig damals noch zweimal umdrehen, bevor wir ihn einmal ausgeben konnten. Und in dieser Zeit hatte Hilla in ihrem Vortragsraum, ich glaube, das war Geburtsvorbereitung oder irgendwie sowas, waren jedenfalls immer Frauen mit dicken Bäuchen gekommen. Und da war auch eine ältere Dame aus Hamburg ohne dicken Bauch. Aber diese Frau sah sehr ärmlich aus. Sie hatte einen VW-Bus und fragte uns, ob sie bei uns vor der Tür stehen darf und dort darin schlafen darf. Im Herbst war schon kalt. Und ob sie bei uns vielleicht essen dürfte. Weil wir hatten ein offenes Haus immer. Und alle die anderen, die dort die Kursus mitgemacht haben, haben auch gegessen bei uns. Auf jeden Fall, sie war eine Woche bei uns Gast. Und ich habe darauf bestanden, dass sie in unser Gästezimmer, das war noch nicht ganz fertig war, eingezogen ist. Ich habe gesagt, sie werden nicht in ihrem Auto schlafen. Aus anderen Gründen auch, und sie werden unser Gast sein und darauf bestehe ich und bitte keine Widerrede. Ich war ja Polizist, ich mache da immer gerne klare Verhältnisse. Und dann hat sie jedenfalls gesagt, Dankeschön am Ende, und sie hat sich so wohl gefühlt in einer so schönen Familie. Das war für sie so etwas Neues, diese Erfahrung. Aber der Herr hat in der Nacht zu mir gesagt, auch als sie schon weg war, seid gastfrei, hat der Herr gesagt, das steht doch in der Bibel, denn manch einer hat schon einen Engel beherbergt und hat es gar nicht gemerkt. Dieser Engel, den wir beherbergt haben, hat 14 Tage später bei uns angerufen, hat sie gesagt, Herr Kleiber, ich habe ein Telefongespräch mit Ihrer Bank mitbekommen, weil ich ja in Ihrer Familie lebte, und da ging es um 100.000 D-Mark, und Sie haben dem Bankchef gesagt, also entschuldigen Sie bitte, haben wir schon eine Rate mal nicht bezahlt oder warum fragen Sie jeden Tag, wie wir das also bewerkstelligen wollen? Ne? Ich sage, haben Sie schon einmal von uns keinen? Nein, mein Junge, der war mit meinem Vater auch befreundet. Nein, mein Junge, mir geht es darum, ich möchte euch doch helfen. Sag ich, Sie helfen mir damit nicht, sondern Sie beunruhigen mich jeden Tag, wenn Sie mich immer sowas fragen, wie es mir geht und ob ich noch gesund bin. Und, naja. Auf jeden Fall, nach 14 Tagen bekamen wir einen Anruf, und das hat die Dame mitgekriegt. Bekam ich einen Anruf, Herr Kleiber, ja, ich bin Frau sowieso. Ich möchte nicht lange drum rumreden, ich möchte Ihnen 100.000 D-Mark schenken. Oi, habe ich mich hingesetzt, habe ich gesagt, da fing ich an zu denken, Polizist, und nein, habe ich gesagt, ich danke Ihnen schön, Sie sind weiterhin immer unser Gast. Aber wir möchten uns in unsere geschäftlichen Interessen nicht reinreden lassen. Meine Frau führt den Laden nach ihrem Gusto, so wie sie das versteht. Sie ist Ernährungsberaterin, und wir möchten das so machen, dass wir eines Tages unseren Kindern sagen können, wir haben alles getan, damit auch diese Umwelt und die Menschen gesund bleiben. so wie wir von unseren Eltern sagen wollten, eigentlich, sie haben alles getan, damit Adolf Hitler nicht an die Macht gekommen ist. Also das war unser Wunsch und der Wunsch vor allem von meiner Frau. Also ich danke Ihnen von ganzem Herzen und ich lade Sie ein, wieder bei uns Gast zu sein, aber ich nehme das Geld nicht an. Dankeschön. Ja, aber habe ich gesagt, verzeihen Sie bitte, ich sage nein. Fragen Sie meine Frau, die wird Ihnen dasselbe sagen. Naja, ich rufe Ihre Frau nochmal an. Dann hat sie angerufen und die hat gleich ja gesagt. Versteht ihr? So ist das heute mit der Emanzipation. Die Frauen hören nicht mehr das, was die auf das, was die Männer sagen. Entweder wir haben einen Engel aufgenommen oder wir haben ihn nicht. Die Frauen handeln mehr intuitiv. Ich habe manchmal den Verdacht, sie sind etwas näher an Gott dran als wir Männer. Weil ich frage mich so oft, warum sagt Gott das meiner Frau und mir nicht, sage ich immer dann. Ne? So gut, aber ich will euch sagen, wir haben diese 100.000 D-Mark gekriegt und hatten keine Sorgen mehr. Ich möchte euch wirklich bitten, gerade jetzt, worüber wir heute reden, wenn wir viele Ausländer hier haben, in dieser Stadt auch, in diesem Land, und es werden immer, immer mehr noch kommen, denkt bitte an das Wort, was Gott gesagt hat, seid gastfrei, denn manch einer hat schon einen Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Wir haben eine muslimische Familie bei uns wohnen gehabt, die niemand haben wollte, und wir sind so gesegnet worden. Die sind zu jedem Hauskreis gekommen, die wohnten oben in dem Zimmer, wo die Dame wohnte. Und sie sind runtergekommen und haben gesagt, bitte dürfen wir auch mit euch diese schönen Lieder singen, Muslime. Und dann hat die Frau dann hinterher zu dem Mann gesagt, aus dem Iran kommen sie, er war Dozent an der Universität, ehemals, hat die Frau Suhela zu ihrem Mann Mehdi gesagt, Mehdi, bitte, ich liebe diese Lieder auch, aber bitte nicht in der Nacht, hat sie gesagt. Du schläfst und singst diese Lieder. Da habe ich mir eine kleine Mundharmonika geschenkt und dann hat er diese Lieder gespielt, aber das wollte sie auch nicht. So, ich will nur sagen, ich möchte euch ermutigen, das passt auch zu dem Thema heute, seid gastfrei, denn manch einer hat schon einen Engel beherbergt. Und wenn ihr diesen Engel gesehen hättet, ich habe diesen Engel immer noch vor meinen Augen, hat sie gesagt, ich möchte keinen Vertrag. Ich möchte überhaupt nicht wissen, was sie mit dem Geld machen, denn ich weiß, sie setzen das genau so ein, wie es auch mein Wunsch ist. Und so hat Gott mit einem Mal alle Sorgen vom Tisch gewischt, weil wir gehorsam waren. Ich sage es noch einmal, seid gastfrei, denn manch einer hat schon einen Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Ist das gut? Herr Jesus, so bitten wir dich, dass wenn wir jetzt, Herr, über die Dinge sprechen, die auch diese Gemeinde betreffen, die diese Stadt, unser Land betreffen, Herr, dass wir nur das hören, was du uns sagen willst, Herr, dass nicht eigene Dinge hineinkommen und dass wir nicht nur mit unseren Ohren, sondern auch mit unseren Herzen hören, Herr. Verbinde deinen Geist mit unserem Geist, dein Herz mit unserem Herz, Herr. Schenk uns, dass wir die Wahrheit erkennen in all dem, was auch noch auf uns zukommt, Herr. Amen. So, jetzt muss ich die Brille aufsetzen. Ich habe mir, natürlich ist das ein Thema, was wir vorher noch nie hatten. Ein Thema, wie gehen wir mit so vielen fremden Menschen um, die in diese Stadt kommen, die in dieses Land kommen, die nach Europa kommen. Und guck mal, wenn ich sehe in eurer Gemeinde, ich finde es so schön, darf ja nur einmal im Jahr bei euch sein. Franz hat gesagt, nur einmal darfst du kommen. Oder ich glaube, so war das. Nein? Gut. Aber wenn ich hierher komme, ich sehe Menschen aus anderen Kontinenten. Einem habe ich einen guten Sonntag gewünscht und Gottes Segen gewünscht. Der kommt aus der Ukraine, wo wir fast jede Woche eine Lieferung hinbringen mit Hilfsgütern, weil die Not so entsetzlich ist dort unter den Brüdern. Und nicht die Not, dass von außen irgendjemand kommt und sie bedroht, sondern sie werden aus dem Inneren bedroht. Wisst ihr was? Und die Schlimmsten sind noch unsere Brüder, die auch an Jesus Christus glauben, die orthodoxen Brüder, die dafür sorgen, dass ganze Landstriche vom christlichen Glauben quasi anderer Prägung als sie selbst sind, gereinigt und gesäubert werden. Das tut so weh. Ich war beim Botschafter in Eritrea, der Pavel, unser Präsident von AVC, und ich waren beim Botschafter in Berlin von Eritrea. Und wir haben gebeten, bitte lass die Menschen aus den Containern frei. Sie sterben bei 60, 70 Grad, sterben sie wie die Fliegen in diesen Containern, die sie eingefercht sind. Das ist Lüge, hat er gesagt. Außerdem den Bus, den ihr da hingestellt habt am Alexanderplatz, ihr verbreitet täglich Lüge, Lüge, Lüge. Sage ich, Herr Botschafter, Eure Exzellenz, ich habe Beweise. Wir haben Filme, Dokumentarfilme, wir haben Fotos, wir haben Menschen fotografiert, die gefoltert worden sind. Alles Lüge. Ich sage, Herr Botschafter, ich bitte Sie, lassen Sie uns doch einfach so reden und so einfach sprechen, als ob das... Wir wollen Ihnen nichts aufzwingen, wir wollen Sie nur um etwas herzlich bitten, lassen Sie unsere Brüder frei. Und wie er sich so über den Tisch beugt und mit mir schimpfen will wieder, da sehe ich, dass ein Kreuz hier rausfällt bei ihm. Ich habe auf sein Kreuz geguckt, ich bin über den Schreibtisch gehabt, auf sein Kreuz geguckt. Habe ich gesagt, sind Sie Christ? Natürlich bin ich ein Christ, sagt er. Und sein Sicherheitsbeamter, der dort saß, der hat dann gleich sein Hemd aufgemacht. Er hat auch ein Kreuz getragen. Da habe ich gesagt, Herr Botschafter, was sagen Sie eines Tages zum Herrn Jesus, wenn er Sie fragen wird, was hast du mit meinen Brüdern getan? Der Mann ist so bleich geworden, der hat so gezittert wie ich im Augenblick. Weil ich weiß nicht, ich habe zu wenig geschlafen die letzten Wochen. Auf jeden Fall guckte er mich an und konnte im Augenblick gar nichts mehr sagen. Das sind nicht meine Brüder, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, aber haben Sie einen anderen Jesus als ich, als die Sie in die Container sperren? Nein, ich glaube nicht. Dieser Mann hat uns am Ende versprochen, wir sollen einen Brief schreiben und er wird den mit unterzeichnen. Wir haben einen Brief geschrieben, haben ihm den geschickt. Ich weiß nicht, ob er ihn unterschrieben hat oder nicht, es hat sich nicht sehr viel getan. Der Präsident von Eritrea ist ein Christ, ein orthodoxer Christ und ordnet solche Dinge an. Versteht ihr? Wir können daran erkennen, dass wir in der allerletzten Zeit leben. Ich will das immer wieder betonen. Man nennt mich ein Endzeitprediger, aber ich will es immer wieder sagen. Wir sollen auf die Zeichen dieser Zeit achten. Und ich sage euch, wir sind viel im Ausland, fast immer im Ausland unterwegs. Wenn ihr die Zeichen dieser Zeit seht, die vor unseren Augen sich abspielen, dann wissen wir, die allerletzte Zeit ist angebrochen. Und für mich gilt immer eins, Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Und ich gucke nicht, was in Amerika passiert, was in Polen oder woanders passiert. Ich gucke darauf, was geschieht in Israel. Und das soll der Zeiger für uns sein. Und das soll für uns die Warnlampe, das Warnlicht sein, wie weit wir fortgeschritten sind, wie weit unsere Zeit abgelaufen ist, bis Jesus wiederkommt. Wir freuen uns, wenn der Herr wiederkommt. Aber wisst ihr, auf der anderen Seite sind wir so traurig, weil so viele Menschen noch nicht gerettet sind. Und Jesus hat uns den Auftrag gegeben, zu den unerretteten Völkern dieser Erde zu gehen. Jesus und Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte am liebsten, dass alle Menschen gerettet werden, damit niemand zum Teufel und zu den anderen mit in die Hölle kommen muss. Ich glaube, Gott weint, ich glaube nicht, ich weiß, Gott weint über jede Seele, die sich bewusst von ihm abwendet oder die er nie gekannt hat. Unser Auftrag ist es doch, geht hin. Und wenn wir nicht hingehen, schickt Gott uns die Menschen hierher. Ich sage euch, ich habe das Ganze heute unter das Motto gestellt, ist es ein Segen oder ist es ein Fluch, der uns trifft, wenn wir überschwemmt werden mit Fremdlingen, wie sie in der Bibel heißen, anderen Glaubens. Wenn ihr aus Afrika, wo immer ihr herkommt, dann haben wir eine Staatsbürgerschaft. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zu Jesus. Wir leben zwar in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wenn du aus der Ukraine kommst, dann bist du genau wie wir Deutschen. Wir sind ein Fleisch und ein Gebein, würde die Bibel sagen. Verstehst du? Du gehörst zu Jesus oder wir gehören zu Jesus. Er ist unser Staatspräsident. Er ist derjenige, er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren und wir dürfen bei ihm sein und ihm dienen. Aber ist es jetzt ein Segen oder ist es ein Fluch? Ich habe nicht gewusst, dass ich ihm die Bibelstellen sagen soll, aber er nimmt das ja auf. Und ich glaube, dann könnt ihr nachlesen, wenn nicht, dann kriegt ihr mein Konzept. Ich muss heute ein Konzept machen, aber ich kann das nicht alles im Kopf behalten, weil es neu ist eben alles. So, Als Moses Zeit zu Ende war, hat er das Volk Israel zusammengerufen und hat ihnen gesagt, was der Wille Gottes ist für das Volk Israel. Gott hat diesen Willen uns hier reingeschrieben in dieses Buch. Das ist eine Elberfelder, die war mal so dünn, aber weißt du, wenn die so viele Jahre alt ist und gebraucht wird, dann wird sie auch mal, also sie fällt auch schon leicht immer auseinander, aber ich mag sie einfach nicht wegtun. Ich weiß nicht, ich habe schon meine Bibel vergraben. Ich weiß nicht, was macht man mit einer alten Bibel, die nicht mehr geht. Ne? So, auf jeden Fall hat Mose zu dem Volk Israel gesagt, ich lege euch heute vor, Segen oder Fluch. Ich lese euch das einfach mal vor. Das steht im 5. Mose 11, Vers 26 und 27. Ich lese das einfach mal vor für euch. Was habe ich gesagt? 5. Mose 11, 26, 27. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, jetzt hört zu, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, den ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht. So einfach ist das. Gott sagt, ihr lebt in meinem Segen, wenn ihr den wenigen Geboten, die ich euch gebe, gehorcht. Wenn ihr gehorsam seid dem, was ich euch sage, was ihr tun sollt. Hat Gott euch auch etwas gesagt, was ihr tun sollt? Wisst ihr eigentlich, was unser Auftrag ist? Ja, ne? Muss ich euch nicht sagen. Ihr seid Christen wie ich und wir sind Kinder Gottes alles. Und deshalb denke ich, wir alle, jeder Einzelne weiß, und ich denke, auf unserer Festplatte ist denn soll und ist irgendwo festgeschrieben, sodass wenn wir eines Tages vor dem Herrn Jesus stehen, der Herr Jesus auf den Knopf drückt und guckt, aha, soll und haben, aha, gut gemacht, treuer Knecht oder wie auch immer. Nicht, dass er jede einzelne Sache aufzählt, denn gerettet sein bedeutet eben, bei ihm zu sein. Aber wir werden doch beurteilt nach dem, was wir tun, was er uns aufgetragen hat. Vielleicht ist es so, dass du sagst, ist egal, ich will Hauptsache durchrutschen nur. Aber ich glaube, das ist nicht so ganz egal. Wir wissen es alle nicht so genau. Ich habe schon mit vielen gesprochen, die schon mal tot waren. Aber ja, der André Berkeshoff, wisst ihr, der war schon ein paar Stunden tot und ich habe andere auch schon gesprochen. Die sagen, es ist aufgeschlagen, ein Buch des Lebens. Und dann nickt ein Engel oder er macht so. Versteht ihr? Und du stehst da, auch die Gläubigen werden dastehen, er macht so und Jesus kommt und nimmt dich in seine Arme. Er führt dich schon jetzt durch das Tal des Todes hin. Er führt dich schon jetzt durch das Tal des Todes hin zu sich. Wir sind nicht mehr aufbewahrt im Totenreich, so wie früher, sondern jetzt sind wir schon dort, wo er auch ist. Das heißt, wir werden nicht mehr ins Gericht kommen. Das, was mit uns geschieht, geschieht, wenn unsere Seele zum Himmel fährt, dann gibt es ein sogenanntes Preisgericht, heißt es. Weil, ich weiß nicht, ihr seid vielleicht viel heiliger als ich, aber ich bin jeden Tag, habe ich irgendwo abends dem Herrn immer was zu beichten und ihm mal was zu sagen. Herr, das habe ich schon wieder nicht. Diese Kurve habe ich heute wieder nicht gekriegt. Aber ich verspreche dir, mit deiner Hilfe morgen versuche ich das besser zu machen. Wasch mich heute noch einmal rein mit deinem Blut. Versteht ihr? Das ist mein Gebet, wenn ich, bevor ich abends einschlafe, und ich bin schon voll Schweiß aufgewacht, wenn ich nicht gebetet habe, weil ich möchte, wenn der Herr mich ruft, rein und heilig vor ihm stehen. Ich glaube, da bin ich mit euch allen eins. Wollt ihr alle, ne? So, also Gott sagt, oder Gott redet durch Mose und sagt, ich lege euch heute vor. Das gilt nicht nur für diese Sache, es gilt für viele Lebensbereiche. Ich habe einfach mal ein paar aufgeführt. Du hast vorhin das Internet auch angesprochen. Das Internet, ich sage es so deutlich, ist ein Segen für uns. Es kann genauso ein Fluch für uns sein. Ich will das nicht näher erläutern. Ich glaube, ihr wisst alle viel besser, was ein Internet ist, als ich mit 71 Jahren. Ich habe immer noch meine Probleme damit. Aber die meisten kennen sich damit wahrscheinlich besser aus als ich. Es gibt ein anderes, die sogenannte Globalisierung, die heute Morgen auch angesprochen ist. Die Welt ist durch diese sogenannte Globalisierung sehr klein geworden. Und all die Nöte, die in Afrika auftreten oder in Asien auftreten, haben wir 10 Sekunden später in Deutschland. Per Internet, per Fernsehen, per Medien. Was hat uns früher interessiert, ob in Asien ein Stuhl umgefallen ist oder ein Sack Reis umgekippt ist? Heute ich übertreibe jetzt. Heute haben wir Teil an der Not, aber auch manchmal an der Freude der ganzen Welt. Diese sogenannte Globalisierung hat die Welt klein und eng gemacht. Und ich sage euch auch für den Widersacher, sehr weit, sehr gut überschaubar. Weil das ist alles nicht das, was Gott mal gewollt hat, da bin ich sicher. Sondern Gott hat jedem Volk sein Land gegeben einmal. So, er hat uns gesagt, wenn Fremdlinge kommen, was wir damit tun sollen, da komme ich noch drauf. Es gibt eBay. Halleluja, so viel. Ich bin auch schon mal drauf reingefallen. Habe mir einen Wohnwagen gekauft, dann hat Gott sei Dank in der Kraft und Autorität meines Amtes, habe ich gesagt, den nimmst du zurück oder kriegst eine Anzeige von mir. So, ich will sagen, es kann ein Segen sein, es ist ein Segen für ganz vieles. Es kann aber auch genauso gut ein Fluch sein. Weil es gibt Leute, die interessieren sich dafür, was du gerne kaufen möchtest. Dann wunderst du dich, du klickst einmal an, in deinem Computer klickst du an, ich suche ein gebrauchtes Wohnmobil, weil wir immer unterwegs sind. Mensch, ich weiß nicht, woher 1000 Leute wissen, dass ich ein gebrauchtes Wohnmobil suche. Nur weil ich gesucht habe, einmal im Internet, schreiben mich hunderte Leute an, also Reklame, Wohnwagen gut und günstig alles. Versteht ihr, es gibt Leute, die sammeln Daten und verkaufen sie an Interessierte weiter. Wenn du so ein Handy hast oder so ein Fernsehen, wir haben schon 30 Jahre kein Fernsehen, deshalb haben wir mehr Zeit zum Singen und Beten. Wenn du so einen Fernseher hast, der auch auf deine Sprache reagiert und deine Sprachbefehle reagiert, da musst du einfach wissen, alles, was du sagst, in deinem Wohnzimmer wird aufgezeichnet. Das musst du wissen, ich bin Polizeibeamter. Du musst wissen, dass alles das, was du in deinem Wohnzimmer sagst, wenn du so eine Sprachgeschichte hast, da wird es aufgezeichnet und interessierte Leute sammeln das und verkaufen deine Daten. Natürlich versucht man immer wieder, das zu verhindern, indem man Gesetze macht, Verordnungen macht und so weiter und so fort. Aber erstmal haben sie Milliarden Daten auf riesen Datenbänken, die dann durch Computer sortiert und geordnet werden und auf Anfrage, ja, ich brauchte mal 100.000 Adressen für das und das, ja, kostet 4,90 Euro. Wahrscheinlich kostet mehr, aber ich sag mal. Viele Leute im Ausland, vor allen Dingen in Asien, gehen zum Geistheiler, aber auch in Deutschland kennen wir Leute, mit denen wir gebetet haben, die zu uns zum Befreiungsgebet kommen mussten, weil sie beim Geistheiler waren und tatsächlich auch gesund worden sind. Neurodermitis war auf einmal weg, aber plötzlich hat sie Selbstmordgedanken gehabt. Plötzlich war sie nicht mehr lebensfähig. Und das haben wir nicht einmal, sondern hunderte Mal erleben dürfen, dass Leute, die zum Besprechen, zum Geistheilern überall hingegangen sind, sogar per Telefon, der weiß gar nicht, wer du bist und wo du wohnst, aber du musst ihn nur anrufen, musst ihm dein Leid schildern und dann macht er was für dich und du bist gesund. Du kennst ihn gar nicht, du weißt gar nicht, wie er aussieht. Aber allein schon der Kontakt zu ihm hin reicht aus, um gesund zu werden. Das ist toll, ne? Nicht jeder wird gesund, aber viele sterben daran auch hinterher, weil sie gesund geworden sind, aber seelisch nicht mehr fertig geworden sind damit, wie mit Abtreibung und solchen Sachen. Unsere Medizin als solches, Antibiotika, lebensrettend, aber kann genauso gut tödlich sein. Wie viele resistente Keime gibt es inzwischen? Wie viele Menschen sterben aus unserem Bekanntenkreis schon in Krankenhäusern an solch resistenten Dingen? Dann habe ich, was habe ich noch? Ich habe auch Emanzipation aufgeschrieben. Emanzipation ist doch eine tolle Sache für uns Frauen, wollte ich gerade sagen, für euch Frauen. Ne? Endlich wissen wir, wer wir sind und endlich haben wir unsere Rechte auch mal festgeschrieben. Deswegen sage ich mal, ich bin das und das ist meine Frau. Dann sagen sie mal, ach, du bist doch so ein, ja, ja, bin ich. Ich bin und bekenne das vor euch, nicht der Herr im Hause, aber Gott hat mich eingesetzt, in unserem Hause, in unserer Ehe, hat Gott mich eingesetzt als Haupt und Priester. Deswegen ist meine Frau die höchst geachtetste Person in unserem Hause, auch bei unseren Kindern. Aber ich bin das Haupt und der Priester. Und wenn wir das anders machen, zerstören wir Gottes Ordnung. Segen oder Fluch. Wie viele Frauen haben davon profitiert, dass endlich, gerade in Afrika, in Asien, profitieren davon, dass endlich sie nicht mehr wie Sklaven gehalten werden. Wie vielen Frauen geht es dadurch sehr viel besser? Aber wie viele Frauen haben das falsch verstanden und fangen an, Geschlechterkampf zu treiben gegen die Männer? Ich muss euch das alles gar nicht sagen, das wisst ihr wahrscheinlich viel besser alle als ich, weil ich immer nicht so viel Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Aber ich lese oder höre dann immer in unserer Seelsorge, ja, so ist das und so ist das. Und dann denke ich immer, ja, das eine ist Segen, das andere ist der Fluch, der dazu passt. Ne? Dann gibt es soziale Netzwerke, dann gibt es, ja, Plastik habe ich noch schon, Religionen. Was ist Religion? Karl Marx hat gesagt, Opium fürs Volk, hat er gar nicht so unrecht. Religion ist etwas, was Menschen geschaffen haben. Gott hat uns seinen Glauben geschenkt. Und dennoch sind wir, jeder an das, was er glaubt, sind unterteilt in verschiedene Religionen. Wenn über Religion gesprochen wird, dann heißt es Muslime, Christen, Buddhas, Hindus und so weiter. So, das heißt also, du wirst katalogisiert und du gehörst denn dazu und dann hat sich das. Aber wozu führt das? Das führt sogar innerhalb der Christengemeinschaft dazu, dass wir hunderte Denominationen haben, von der jeder glaubt, im christlichen Lager, er ganz allein hat die absolute Wahrheit. Ah, ich sage euch, wir haben in unserem Hauskreis, wir haben einen großen Vortragsraum gehabt und da kamen aus allen Gemeinden, von Methodisten bis zu Pfingstern bis zu Baptisten und die Siebenten-Tag-Adventisten und was es alles gab, kam in unseren Hauskreis, weil sie wussten, wir reden sehr neutral. Über die Gemeinde durfte niemand reden bei uns, das wussten wir. Es sei denn, es war ein so positives Zeugnis, dass das für alle gut war zu hören. Aber negativ durfte niemand reden. Auch in unserer Gemeinde, der Pastor, der taugt gar nichts, da müssen wir mal für beten heute, damit er endlich mal gläubig wird. Und ihr kennt das alle. Wir hatten oft über 50 Leute in unserem Hauskreis. Und in diesem Hauskreis, wie gesagt, waren alle Denominationen völlig eins. Ich habe heute Morgen Herrlichkeit Gottes erlebt, als ihr gespielt habt. Danke für euch. Danke, danke, dass ihr mir geholfen habt, in die Herrlichkeit Gottes wiederzukommen. Ich konnte mich richtig da hineinversetzen und Gott hat mir auch ein Bild gegeben. Dazu möchte ich nachher vielleicht sagen. Jetzt aber heute das Thema Flüchtlinge für die Gemeinde Jesu. Wie lange haben wir Zeit? Bis 14 Uhr hast du gesagt, ne? Wie lange haben wir Zeit? Haben wir denn eine Uhr hier? Ach da, ist schon zu Ende, ne? Also, Thema heute ist Flüchtlinge. Flüchtlinge in Deutschland, in München. Es sind viele Fremde hier. Mindestens, denke ich, 80-90% mit einer anderen Religion als die, die ins christliche Abendland passt. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben schon ungefähr 6 Millionen Fremdlinge in unserem Land und der größte Teil davon, 5,5 Millionen, sind Muslime. Das müsst ihr wissen. Und jetzt kommen ungefähr vielleicht noch, denkt man, 1,5 Millionen, aber wahrscheinlich werden es nochmal 1 Million dazu, kommen auch hierher. Und das ist wirklich für uns eine große Herausforderung. Denn wir müssen uns jetzt entscheiden. Wollen wir Gottes Wort gehorchen und den Segen dafür empfangen? Oder machen wir so und empfangen Gottes Fluch? Aber Frau Merkel hat das schon gesagt, es wird bis in die Familien hinein wird es Veränderungen geben, dadurch, dass so viele Menschen, und sie meinte tatsächlich auch anderen Glaubens, zu uns kommen. Und ich verspreche euch an dieser Stelle, das wird so geschehen. Wir dürfen eins nicht vergessen, das sind Fremde, die aus einer dem Christentum feindlich gesinnten Religion kommen. Islam heißt, das wisst ihr vielleicht, heißt nicht Verwerfung, sondern heißt Unterwerfung. Islam heißt wörtlich übersetzt Unterwerfung. Jesus hat in seiner Bergpredigt seine Liebe weitergegeben und so sollen wir den Menschen begegnen. Auch Mohammed hat eine Bergpredigt gehalten im Sinai und hat gesagt, unterwerft diese Erde Allah mit Feuer und Schwert, hat er gesagt. Und in Indonesien, wir sind im größten muslimischen Land dieser Erde, sind wir Missionare. In Indonesien gilt eins, haben wir die Imame, mit dem wir sehr gut zurechtkommen. haben uns alle übereinstimmend gesagt, das ist unser Auftrag von Gott. Das ist das Letzte, was Mose als Vermächtnis gegeben hat, unterwerft diese Erde für Allah mit Feuer und Schwert. Mohammed, das ja. Was habe ich gesagt? Und Mose, nein, bitte nicht. Der war das nicht. Das war also Mohammeds Botschaft, aber die allerletzte Botschaft, die er gemacht hat, war auf seinem Sterbebett. Und da hat er angeordnet, dass alle Muslime dieser Erde, alle folgenden Generationen für ihn, das weiß ich, also authentisch, ist also nach, das sagt, weiß jeder Muslim, für ihn beten muss, dass er zu Allah in den Himmel kommt. Der größte Prophet, den sie haben, ist nicht sicher, dass er zu Allah in den Himmel kommt. Weil er selber weiß, dass er ein Mörder ist, weil er selber wusste, dass er Vielweiberei getrieben hat und eigentlich gegen alle Gebote, die Allah gegeben hat, angeblich verstoßen hat. Und deshalb seine Bitte und sein Befehl an die Muslime, jeder muss dafür beten, dass Allah gnädig seiner Seele ist und ihn aufnimmt. Ist interessant zu hören. Wir haben es besser. Das ist unsere Aussage, die wir den Muslimen geben können. Woher weißt du, dass du, wenn du tot bist, zu Jesus kommst? Uns haben sie schon ein paar Mal bedroht und alles. Woher weißt du das? Das sage ich, weil Jesus gesagt hat, du bist mein Kind. Er hat mich seinem Kind Gottes gemacht. Und wenn ich meine Augen zumache, dann weiß ich, dass mein nächster Schritt zu Jesus ist. Er nimmt mich an die Hand, führt mich durch das Tal des Todes hin zu sich in sein Himmelreich. Halleluja. Ist das gut? Oh ja, du, ihr müsst ein bisschen lebendiger sein. Ihr seid da zu Hause auch lebendiger. Also, Halleluja. Springt ruhig auf. Das befruchtet jede Gemeinde. Wenn wir das, was wir können und wissen, den anderen weitergeben. So, also, was ist wichtig? Das ist uns gegenüber eine feindselige Religion. Ich sage es jetzt schon mal an dieser Stelle. Als nach dem Tsunami die Muslime satt waren von unserem Essen, das ihr auch zum Teil mit gespendet habt, als Hilla und ich, so wie sie gestern das Essen ausgegeben haben, als sie satt waren, in der nächsten Minute fingen sie an, die Christen zu drangsalieren. Wenn ihr morgen Essen haben wollt, müsst ihr heute schon zu Allah beten. So wie sie satt waren, fingen sie an, Christen zu unterdrücken. Weil das der Befehl ist, den sie haben. Unterwerft sie. Da gibt es keinen Spielraum. Die haben eine sehr einfache Religion. Wer nicht an Gott glaubt, muss getötet werden. Denn was ist das? Das ist jedes Tier, hat mir der oberste Imam gesagt, der Bischof oder so. Nee, der war sogar Papst, sowas. Jedes Tier, sagt er, jedes Vöglein, das Wasser trinkt, macht so und dankt unserem Herrn. Ich wollte ihm sagen, dass das biologisch bedingt, aber dachte ich, warum soll ich ihm das erzählen? Lass ihn glauben, was er will, habe ich gedacht. Aber versteht ihr, sie haben eine sehr einfache Religion. Wer nicht an Gott glaubt, hat kein Recht zu leben. Und die an den falschen Gott glauben, die werden wir entweder zwingen, zu Allah zu kommen oder wir töten sie auch. So einfach ist das. Die haben eine sehr einfache Religion, sehr einfache Sichtweise, aber für sie praktisch. Ne? So. Und wir müssen eins bedenken, diese Leute, die, also nicht negativ jetzt bitte, sondern ihr werdet gleich hören, Gott hat uns eine tiefe Liebe für Muslime aufs Herz gelegt. Das sage ich euch, uns beiden. Ich, der ich am Anfang so war, mir hat Gott gezeigt, wenn du nicht diese Liebe hast, die ich für diese verlorenen Menschen habe, dann bist du hier nicht richtig. Versteht ihr, was das bedeutet? Dann geht was kaputt hier drin. Da denkst du, Herr, vergib mir, wenn du denn dahinter gekommen bist, dass die unerrettet sind und eines Tages in der Hölle landen werden, wenn sie niemals sich bekehrt haben zu Jesus Christus. Und sie kommen zudem noch aus Kriegsgebieten. Und ich bin der Polizist gewesen. Und ich weiß, dass ganz viele dieser Leute eben Kriegsverlierer sind. Das heißt, sie haben gegen ein bestehendes Regime zu Recht wahrscheinlich gekämpft und mussten flüchten, weil die anderen die Stärkeren waren. Und wenn ihr heute seht, und der oberste Polizeigewerkschafter darf ja nicht mehr seine Äußerung verbreiten, dann will ich euch sagen, die sind bestens organisiert innerhalb der Lager. Die sind allerbestens organisiert und sie halten sich an die Anweisungen der Behörden so gut wie gar nicht. Unsere Behörde hat angewiesen, sie sollen am Bahnhof warten und werden mit Bussen in die Auffanglage gefahren. Nein, sie sind zu Fuß weitergegangen und wir wissen, es fehlen wahrscheinlich schon mehr als 100 oder 120.000 Leute, von denen keiner weiß, wo sie geblieben sind. Die gehen einfach zu Fuß irgendwo weiter. Sie kümmerten sich gar nicht um das, was die Behörden sagen. Sie werden geleitet durch teure Handys, die sie mitbringen, von irgendjemand. Versteht ihr? Ich will sagen, alles das darf uns nicht daran hindern, die Liebe Gottes an sie weiterzugeben. Denn das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, hinzugehen und ihnen und sie rauszuholen aus dieser Finsternis, aus dieser Gesetzlichkeit, in der sie leben. Ja, wir sollen also Gottes Geboten gehorchen. So hat Mose das seinem Volk gesagt und so sagt Gott uns das heute auch. Gott hat uns Gebote gegeben, nicht nur die 10 Gebote in 2. Mose 20, glaube ich, die 10 Gebote gegeben, sondern Jesus hat uns noch andere Gebote gegeben. Als der Pharisäer ihn versucht, hat er gesagt, was ist das höchste Gebot, hat Jesus ihm gesagt, du sollst Gott, deinen Vater, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Und das zweite Gebot heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz des Mose. Versteht ihr? Das eine ist, du sollst Gott, deinen Vater, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, all deiner Kraft. Das andere heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und der eine Pharisäer hat unvorsichtig gefragt, wer ist denn der mein Nächster, Jesus? Ja? Da hat Jesus gesagt, das Beispiel gesagt von dem Samariter, der unter die Räuber gefallen ist. Und wisst ihr was? Ein sehr geistlicher Mann sieht ihn liegen, geht zur anderen Straßenseite und geht weiter. Und einer vom Bodenpersonal, ein anderer, ein Levit, sieht ihn auch liegen, geht auch zur anderen Straßenseite, geht weiter. Aber ein Samariter, der in Israel also nichts wert war, weil er ungläubig war, der sieht den, kriegt ein herzliches Erbarmen, schmeißt ihn auf seinen Esel, bringt ihn in einen, oder verbindet er seine Wunden, gibt sogar noch Geld bei einem Haus, bei einem Wirt in der Wirtschaft und sagt, wenn ich wiederkomme, bezahle ich den Rest, wenn noch was sein sollte. Versteht ihr? Das ist dein Nächster. Handel so wie er, sagt er zu ihm. Verstehst du, damit war der Pharisäer natürlich sehr getroffen. Aber Jesus macht uns deutlich, wer ist der Nächster? Wir lesen nicht, wer dieser Mann war, sondern ein Mann ging von Jerusalem nach Samaria. Versteht ihr? Nicht ein Jude oder ein gläubiger Jude oder ein Heide oder irgendwas, sondern ein Mann. Aber deutlich sagt Jesus, ein Priester geht vorbei und will ihn nicht sehen. Kommt ein Levit, auch so ein heiliger Mann, kommt und guckt zur anderen Seite, will ihn auch nicht sehen. Ein Heide in den Augen derer, die so gemacht haben, ein Heide kommt und zeigt ihnen, was Barmherzigkeit bedeutet, und ein Heide zeigt diesen beiden heiligen Männern, das heißt, sie haben es ja nicht mehr gesehen, aber er beweist, dass es nicht darauf ankommt, welchen Titel ich habe oder welche Ausbildung ich habe, welche Berufung ich habe, sondern was dein Herz tut, wenn du jemanden siehst, der verstoßen ist, der geflüchtet ist aus Kriegsgebieten, der wegen Hunger geflüchtet ist. Das macht deine Nähe zu Gott aus und nichts anderes. Das macht es aus, ob du barmherzig bist oder nicht barmherzig bist. Und das macht es eben aus, ob du Gottes Wort gehorsam bist oder nicht gehorsam bist. Und das macht es aus, ob ein Segen oder ein Fluch es für dich wird, wie du gehandelt hast. Das müssen wir uns vor Augen halten. So, dann, wenn wir als Gemeinde so machen und die Flüchtlinge nicht sehen und sagen, hier in dieses Haus nicht, ich meine jetzt nicht euer allgemein, in dieses Haus nicht und ach, die machen uns so viele Probleme. In Indonesien hat uns eine evangelische Gemeinde, wo wir am Anfang rein durften und sie zu verpflegen, rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, nee, die machen uns so viel Dreck hier. Versteht ihr? Dann stehst du da und sagst, aber ihr seid doch Christen. Wie könnt ihr, ja, wir wollen nicht immer hinter denen sauber machen, die haben keine Ordnung und wir wollen das nicht. Denen habe ich dann auch was gesagt, ob sie nicht wissen, dass sie in einem muslimischen Land wohnen und dass das eines Tages auf sie zurückfallen kann oder so. Aber das war nicht ihr Thema dann. Ich sag mal so, ich glaube, es besteht also die Notwendigkeit für jedermann, für jede Gemeinde, für viele Gemeinden, dass Männer und Frauen Recht statt Unrecht tun. Gott erwartet, dass wir als Gemeinde und als Einzelne Recht tun. Und nicht, weil wir so toll sind, aber Hilla und ich haben gehört von dieser muslimischen Familie, die keiner haben will. Und da ist Gott mir des Morgens im Traum erschienen und hat gesagt, du sollst hinnehmen. Habe ich gesagt, ja, das mache ich nicht. Wir haben gestern mit Iranern gerade Schießerei gehabt, weil die untereinander auch so sich bekriegen, in Lüneburg sich bekriegt haben. Ich nehme den nicht, habe ich gesagt. Ja. Wo sollen die auch wohnen? Und also ich hab ein Gespräch gehabt, aber auf meine Art und Weise. Aber der Herr hat mir einen Traum gegeben, hat gesagt, hat mir ein Bild gezeigt von dieser Familie, wieder, war in der Zeitung abgebildet. Du sollst sie nehmen. Habe ich gesagt, ja, Herr. Habe ich gesagt, aber wie bringe ich das jetzt meiner Hilla bei? Bin ich zum Dienst gegangen? Habe sie denn vom Dienst aus angekommen und gesagt, du Hilla, ich hatte heute Nacht einen Traum und ich mag dir das gar nicht sagen, aber da sagte sie, bevor ich zu Ende gesagt, ja, wir nehmen sie. Da habe ich gesagt, warum sagt Gott immer ihr zuerst? Ich hätte mir viel erspart und viel dumme Worte gespart, wenn er das zu mir gesagt hätte. Ne? Aber nein, er hat dann zu ihr gesagt. Ich will ihm das alles ihr schonend beibringen, aber sie wusste das. So, unser Zeugnis als Gemeinde, unser Zeugnis als einzelner Mensch, wie wir auf diese Fremdlinge zugehen, ist für uns das Zeugnis, was wir auch vor Gott ablegen. Ist ein Zeugnis für die Menschen, denen wir begegnen, auch ein Zeugnis für Gott, wie unser Herz in Wahrheit aussieht. Und deshalb, auch wenn es immer schwerer wird, was ihr hört, aber es kann und soll zum Segen werden, auch für diese Gemeinde. Wir sind in Indonesien, sagte ich, und die Muslime kommen zu uns. Bitte, wenn ich euch das sage, wir sind ohne den Herrn, könnten wir also noch nicht mal da... Also gar nichts könnten wir. So. Aber wenn der Herr dann auch solche Menschen wie mich so formt oder so, dann muss man das nur gefallen lassen. Und wenn der Töpfer was macht und nicht der Krug sagt zu dem Töpfer, du hast das nicht richtig gemacht, sondern der Töpfer verwirft den Topf und macht ihn neu, wenn es nicht geklappt hat. Er klatscht den Ton wieder zusammen und formt ihn neu. Aber die Muslime haben zu uns gesagt, wir beobachten euch nun schon so viele Jahre. Und so viele Jahre kann sich kein Mensch verstellen. Diese Liebe, die Gott in euch hineingelegt hat, die muss echt sein. Und die kann nicht von euch sein, denn ihr seid Menschen, die muss von eurem Gott sein. Und ich sage euch, was sie noch gesagt haben. Sie haben gesagt, ich muss das immer alles ein bisschen kürzen. Mein Bruder, ich grüße dich. Da haben die zu uns gesagt, ja. Wir haben euch, wie gesagt, beobachtet und das kann man so allein nicht machen, sondern das geht auch nicht. Aber das Wichtigste war dann, als wir das gemacht haben, haben sie gesagt, also ihnen Häuser gebaut haben, Boote geschenkt haben, also nicht unsere Regierung, nein, erst haben sie gesagt, nicht unser Gott hat uns geholfen, sondern euer Gott hat uns geholfen. Wir sagen das vor der ganzen Welt und wir mussten, ob wir es wollten oder nicht, wir mussten ein Schild an jedes Haus, an jedes Boot sogar ein Schild anbringen, gestiftet von Bundesrepublik Deutschland durch Nehemia, christlicher Hilfsdienst. Da haben die drauf bestanden. Sie haben gesagt, nicht unser Gott hat uns geholfen, sondern euer Gott hat uns geholfen. Nicht unsere Regierung hat uns geholfen, sondern eure Regierung hat uns geholfen. Nicht unsere Brüder aus Saudi-Arabien und wo sie überall herkommen mit so viel Geld, mit Taschen, mit Koffern voller Geld für neue Moscheen. Nicht die haben uns zu essen und zu trinken gegeben, sondern ihr seid aus Deutschland gekommen. Wir wussten gar nicht, wo Deutschland liegt. Und ihr habt uns gezeigt, was Gott für eine Liebe in euch hineingelegt hat. Und wir danken euch, dass ihr gekommen seid. Und wisst ihr was? Diese Menschen kommen heute und zum Tausenden zum Glauben an Jesus Christus, weil sie gesagt haben, eurem Gott vertrauen wir. Und ich sage euch, auch in München wird das nicht anders sein. Ich sage euch, wenn ihr auf diese Menschen zugeht, ich unterscheide nochmal gleich, wenn ihr auf diese Menschen zugeht und sagt, kommt, wir laden euch ein. Das kostet natürlich was, das kostet Zeit vor allen Dingen, das kostet auch Mühe. Dann müsst ihr immer wissen, diese Menschen betrachten euch aus ihrer gesetzlichen Sicht. Alles ist Gesetz. Wenn der morgens aus Versehen, ich weiß nicht, ob ein Muslim oder ehemaliger Muslim ist, wenn du aus Versehen mit dem falschen Fuß aufsteigst, musst du wieder ins Bett zurück, Allah um Vergebung bitten, mit dem rechten Fuß aufsteigen. Wenn du ins Badezimmer gehst und du kriegst mit dem falschen Fuß über die Schwelle, musst du wieder zurück. Verstehst du, so viel Gesetzlichkeit. Wenn sie 2 Minuten ihr Gebet verpassen, dann war das Hemd von dem Verkäufer, der uns Schränke verkauft hat, die Waisenhäuser, klatschnass, das Wasser lief ihm so runter, weil er sagte, das wird Allah mir nicht vergeben. Der ist losgerannt, der hat Geld alles liegen lassen auf dem Tisch, so wie es war, ist gerannt 100 Meter zur Moschee und ist dann hinterher wiedergekommen. Das wird Allah mir nicht vergeben. Versteht ihr? Er hat Angst gehabt, weil er 2 Minuten oder 3 Minuten zu spät zum Gebet gekommen ist. Die leben in einem Gefängnis. Aber aus diesem Gefängnishaus betrachten sie euch. Die kennen nichts anderes. Die kennen nicht die Freiheit Gottes, die Gotteskinder haben. Sondern die kennen nur Gesetz. Wenn nicht, dann heißt es dann. Entweder du tust oder tust nicht. Du sollst, du musst. Mir haben obere Imame gesagt, Papa, soll ich sagen, Papa Gerson, mir steht das manchmal bis hier. Wisst ihr was? Aber der hat überhaupt keine Chance. Imame haben sie uns gesagt, du, wir möchten dich so gerne zu uns holen, aber ich habe Angst, die schlagen mich tot. Verstehst du? Also nicht mich, sondern ihn, weil er uns geholt hat. Ja, wenn wir nicht auf sie zugehen, dann tun es andere. Die Salafisten warten auf die Gelegenheit, sie gehen ja jetzt schon durch alle Lager, aber die Leute sind im Augenblick noch zum Teil traumatisiert, dass sie noch nicht auf ihre bösartigen Dinge reagieren. Wenn wir nicht es schaffen, die Liebe Gottes in diese Herzen hineinzupflanzen, dann haben wir eines Tages nicht nur unsere türkischen Geschwister hier, unsere türkischen Muslime hier, deren oberstes Ziel ist, dann hätte ich einen Zeitungsausschnitt mit aus der türkischen Zeitung. Wenn sie nicht gekommen wären, dann würde Deutschland heute noch auf den Trümmern des Weltkrieges sitzen. Verstehst du? Und sie werden spätestens 2020 wichtigste Regierungsämter einnehmen und eines Tages Deutschland übernehmen. Verstehst du? Das ist ihr Ziel. Und wenn es ihnen gelingt, diese Menschen auch noch auf ihre Seite zu ziehen, dann haben wir noch mehr, die uns eventuell Probleme machen können. Nicht schwarz gemalt jetzt, ich wirklich nicht. Denn ich sage euch, Gott hat mir eine tiefe Liebe oder uns eine tiefe Liebe für gerade diese Menschen und wir nutzen jede Gelegenheit, ihnen das Evangelium zu bringen. Aber wir müssen einfach das auch sehen. Also Ermahnung zum Gebet heißt es, in Kolosser 4, 2 bis 4 heißt es, haltet fest im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Versteht ihr, das ist, die Gemeinde soll beten, jeder Einzelne soll beten, damit Gott uns Weisheit schenkt, die richtigen Worte an die Menschen zu geben. Du kannst nicht auswendig lernen, sondern sie kommen und sagen, warum glaubst du an 3 Götter? Ich habe nur einen Gott. Wieso sagst du, ich habe 3 Götter? Ich habe einen Gott. Warum sagst du, ich habe 3? Ja, du hast den Gott, du hast Jesus und den Heiligen Geist. Ich sage, du, entschuldige bitte, Gott ist Gott. Dieser Gott hat im Gegensatz zu euch einen Sohn. Ihr sagt, Allah hat keinen Sohn. Gott, Allah ist nicht mein Gott. Mein Gott hat einen Sohn, der heißt Jesus Christus. Und er hat noch mehr Sünde, denn ich bin auch ein Sohn Gottes inzwischen. Ui, wieso? Wie geht das? Und der Heilige Geist? Ich sage, hast du keinen Geist? Gottes Geist ist der Heiliger Geist ist. Und die 3 sind eine einzige Gottheit. Nicht 3 Götter, ein Gott. Warum sagst du, ich habe 3 Götter? Ach so, ja. Ich kann ihm das doch mit der Dreieinigkeit nicht am ersten Tag erzählen, sondern das ist doch die Aufgabe von euren Gemeindeleitern, von euren Pastoren. Das ist die Aufgabe der Gemeinde hinterher, sie richtig einzuleiten oder einzubringen. Selbst der Marc Gabriel, der sich bekehrt hat, der wusste, hat in Lüneburg bei uns einen Vortrag gehalten, aber ich habe hinterher gesagt, Marc, über diese Dreieinigkeit bitte predige nicht mehr. Weil er das immer noch nicht verstanden hatte damals. Ne? So, aber ich will sagen, sie fragen uns, diese Fremdlinge fragen uns und wir müssen ihnen eine Antwort geben. Und wir müssen es mit ehrlichen Herzen machen. Du musst nichts auswendig lernen. Obwohl, es gibt gute Bücher. Gestern ist eins vorgestellt worden von dem Doktor, wie heißt er? Als bei AVC ein Mitarbeiter, der hat Islamologie studiert und hat sehr, sehr gute Beziehungen zu Muslimen. Und der hat ein Buch geschrieben. Vielleicht wäre das mal gut für euch, wenn ich euch mal eins schicke. Hat er gestern ja vorgestellt, das Buch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Jedenfalls Fragen, die die Muslime haben. Sehr, sehr gut. Und auch der Marc Gabriel hat mehrere gute Bücher geschrieben, die ich in Indonesien so gut gebrauchen kann. Unterschied zwischen Mohammed und Jesus. Und die Muslime wissen, was im Koran über Jesus steht und sie wissen, was im Koran über Mohammed steht. Und sie müssen immer wieder bekennen, ja, das stimmt. Jesus hat niemals gelogen. Mohammed hat oft gelogen. Jesus hat niemals jemand umgebracht. Mohammed hat tausend umgebracht oder viele, viele umgebracht. Jesus hat keine Frau gehabt. Mohammed hat mal eine, mal fünf, mal acht gehabt. Sogar eine, die 8 Jahre alt war. Versteht ihr? Das ist sehr, sehr schwierig, ist aber sowas anzusprechen. Das kann man erst später hin machen. Aber diese Unterschiede, die kennt jeder Muslim. Jeder Muslim weiß, dass sie Maisha hieß, glaube ich, erst 8 Jahre alt war, als sie geheiratet hat. Das weiß jeder Muslim. Und die Väter machen natürlich so, ne? Das könnt ihr euch vorstellen. So, wer ist also ein Fremdling? Im 1. Mose 12, Vers 10 lesen wir, Abraham ging als Fremdling nach Ägypten, weil in Kanaan eine Hungersnot ausgebrochen war. Das heißt, wirtschaftliche Not hat ihn gezwungen, als Fremdling nach Ägypten zu gehen. Und wir lesen nicht, dass die Ägypter ihm feindselig gegenüberstanden, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben ihm also Land zugewiesen, sie haben gesagt, hier hast du, hier machst du. Und fertig. Das ist also so alt, wie die Menschheit besteht, gibt es Fremdlinge, die in ein anderes Land gehen müssen, weil die Not sie raustreibt. Oder weil ein Krieg sie raustreibt. Egal welche Not, Hungersnot oder Kriegsnot sie raustreibt. Und im 2. Mose 23, 9 steht, den Fremdling sollst du nicht bedrücken, denn auch du warst ein Fremdling in Ägypten. Gott gibt also Anweisung, was sie mit den Fremdlingen tun sollen. Nicht sie mit Molotow-Cocktails bewerfen, nicht ihre Unterkünfte anzünden und böse Sachen machen und Demonstrationen machen, dass die Menschen Angst haben, wenn sie kommen. Was sind die Deutschen? Wir haben gehört, die Bundeskanzlerin sagt, ihr seid herzlich willkommen und schmeißen sie mit Steinen. Was ist das für eine Art und Weise? Gottes Wort sagt, wir sollen die Fremdlinge nicht bedrücken. Verstehst du? Das Bedrücken kannst du dir auslegen, was dabei ist. In 4. Mose 15, Vers 15 spricht Gott sogar davon, wenn sie in deine Versammlung kommen, dann sollen dieselben Gesetze, die für dich gelten, sollen auch für sie gelten. Das heißt aber andersrum auch, die Gesetze, die bei uns gelten, die müssen sie auch beachten, auch in unserer Gottesdienstordnung. Versteht ihr? Und das ist immer Aufgabe, denn dafür hat Gott euch einen weisen Leiter gegeben. Damit er sagt, du pass auf, bei uns ist das eigentlich so üblich jetzt und lass mal so, und wenn du das anders haben willst, müssen wir mal drüber reden. Dann müssen wir gucken, ob es mit Gottes Wort übereinstimmt. Ne? Dafür ist er euer Leiter. So, es gibt also einen Unterschied, habe ich euch vorhin gesagt. In Matthäus 25, 35 bis 40 lesen wir, ihr kennt die Geschichte, ich will sie nicht jetzt vorlesen, weil ich möchte euch am liebsten ein bisschen umfassend was sagen. Ihr kennt alle die Geschichte in der Endzeitpredigt, wo Jesus sagt, die zu meiner Linken, die zu meiner Rechten. Oh ja. Aber ihr wisst, ne, die zu meiner Linken, die Schafe und die Böcke, die einen zur Linken und die Guten zu deiner Rechten. Und da heißt es am Ende, das, was ihr dem Geringsten dieser meiner Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Er war durstig, wir gaben ihm zu trinken. Er war hungrig, wir gaben ihm zu essen. Er war Fremdling und wir haben ihn aufgenommen, heißt es. Aha, aber zu wem sagt Jesus das? Bitte, wir müssen immer einen Unterschied machen. Zu wem hat Jesus gesprochen? Hat er zu den Muslimen das gesagt? Ja, zu den Juden hat er gesprochen und zu seinen Jüngern. Jesus bezeichnet also seine jüdischen Brüder und er ist ja Jude, die bezeichnet er als seine Brüder. Denn er ist gekommen zu seinen Brüdern, damit sie gerettet werden. Er ist zu den Juden gekommen, er war nicht der Heidenmissionar. Jesus sagt, das, was ihr den Geringsten dieser meiner Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Das heißt also, was ihr meinen Jüngern tut, das bedeutet für uns, es sind auch Christen gekommen, die dort schon unterdrückt worden sind und hier unterdrückt werden. Von denen, die mit ihnen geflohen sind, werden sie hier unterdrückt. Unsere Aufgabe ist es doch, wo sind diese Christen? Kommt, Brüder, kommt, Schwestern, kommt her. Kommt in unsere Gemeinde, wir machen ein Essen für euch. Nicht nur einmal, sondern wir machen notfalls eine Suppenküche. Mensch, bei uns essen manchmal am Tag 200 Straßenkinder. Das kann man machen und wir sind so wenig Leute. Man kann das machen, wenn man das einteilt, kann man sagen, kommt ihr Brüder, wenn ihr nichts zu essen habt, Schwestern, ihr seid doch unsere Brüder, unsere Schwestern. Die meint Jesus. Das, was du denen getan hast, hast du für mich getan, sagt Jesus. Damit meint er nicht alle, sondern was ihr diesen meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Unsere eigenen Geschwister sind uns doch die zunächst an unserem Herzen liegen, weil Jesus das möchte. Und wenn ihr wo kommt ihr her? Wo? Also, wenn ihr aus Togo kommt, dann seid ihr doch Geschwister im Herrn für uns. Und du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder. Versteht ihr? Ich sehe euch nur gerade, weil ihr nur auch aufhalt, weil ihr dunkelhäutig seid. So, verstehst du? Aber es ist doch so, das sind doch unsere Geschwister, die wir in großer Liebe zu uns holen sollen. Auch zum Segen für die Gemeinde, wenn sie eines Tages hier Arbeit haben und ihren Zehnten hier geben. Wisst ihr was? Und es ist so wichtig, dass wir dann auch das, was Gott uns auferlegt hat, ich weiß nicht, gebt ihr immer euren Zehnten. Und ich möchte euch ermutigen, gebt den Zehnten, damit das Haus Gottes, das Vorratshaus Gottes voll werde, damit aus dieser Gemeinde ein Segen fließen kann. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, das sieht alles toll aus, aber ich weiß nicht, wie eure Finanzen sind. Aber die Finanzen können nur gut sein, wenn jedes Glied der Gemeinde in Treue seinen Zehnten gibt. Und wenn jedes Glied der Gemeinde in Treue kommt und sagt, ich bringe mich ein mit meinen Gaben, die Gott mir gegeben hat, denn nur in der Gemeinde sollen deine Gaben genutzt werden. Gott spricht immer, Gott gibt die Gaben in die Gemeinde hinein und nicht irgendwo, weiß ich wohin. Versteht ihr, wir müssen so mal machen, an unsere eigene Brust schlagen, wie es die Juden getan haben. Wenn sie in Schuld waren, haben sie wie die Affen auf ihre Brust getrommelt, weil sie vor Gott einfach versinken wollten in den Boden. Und das sollte uns auch zum Anlass mal sein, dass wir sagen, Herr, verzeih mir, ich habe diesen Monat wieder nicht meinen Zehnten gegeben, weil ich mir doch das Handy noch kaufen wollte und so. Aber nächsten Monat, nein. Erst kommt die Gabe in das Haus Gottes, das ist Anordnung von Gott. Und dann all die anderen Dinge. Alles andere werde ich hinzutun, sagt Gott doch. Versteht ihr? Mensch, wir sind so gesegnet, meine Frau und ich, dass ich schon manchmal gebetet habe, Herr, hör auf, ich halte es nicht mehr aus. Wollt ihr auch so einen Segen haben? Ja. Nun Mensch, dann gib doch freiwillig das, was Gott sagt. Er gibt dir 90%. Gib ihm doch das bisschen, was du hast, die 10%. Verstehst du? Ich rede nicht irgendwas daher, sondern Gott hat uns alles gegeben. Wir haben so viel Trübsal aber auch schon gekriegt. Aber wenn es darum geht, dass wir bestimmte Dinge brauchen, für unseren Dienst auch oder für unser Leben, niemals habe ich Hunger gehabt. Außer nach dem Krieg haben wir nur Trockenbrot gegessen. Ich bin ja auch schon 71. So, aber ich sage euch nur eins, diese Treue, das ist das, was Gott möchte von euch als Gemeinde auch. Das sage ich jeder Gemeinde aber. So, ach, jetzt denkt ihr vielleicht, der Pastor hat zu mir gesagt, oder euer Ältester hat gesagt, oder der Gemeindeleiter, du rede mal über den Zehnten. Viele Pastoren kommen zu mir und sagen, du rede doch mal über den Zehnten. Du, die meine sind zu faul im Zehnten. Aber wir haben darüber nicht geredet, als dass er gesagt hat, du sag da mal was zu, sag ich vor Gott. Er hat nie gesagt, sag mal was der Gemeinde oder so. Aber ich will nur sagen, wenn wir Gottes Willen tun, und dieser Wille fließt nach außen, Ströme lebendigen Wassers werden von hier in diese Stadt fließen. Und jeder wird gucken und wird sagen, wo kommen die Ströme her? Ah, hier kommen die her, von Thalkirchen. Da gibt es eine Gemeinde. Halleluja! Ja, Mensch, ich kann mich manchmal begeistern. Wahrlich, sagt der Jesus, ich sage euch, das, was ihr den Geringsten dieser meiner Brüder, die aus dem Iran oder aus Irak oder aus Libyen, oder, nee, woher kommen die aus? Aus Syrien kommen. Was ihr den Geringsten dieser meiner Brüder, die an Jesus Christus glauben und zu mir gehören, getan habt, das habt ihr für mich getan. Deshalb, ich sehe bei euch, sehe ich viele Zeichen, die auf Israel hindeuten. Das ist eine Israel-Segnungsgemeinde. Wisst ihr was? Wenn diese Gemeinde das in ihrem Herzen hat und treu Gottes Wort hält. Ich sage euch, ihr werdet sagen, Gott, hör auf. Als der Svigivati, das war der Polizeigeneral von Israel, der war bei uns zu Besuch, und dann hat der Svi, das ist ein italienischer Name, der Svi zu mir gesagt, Mensch Gerhard, weißt du was, ihr müsst für uns beten, der See Genezareth ist schon ein Meter unter der kritischen Marke. Und wir im Hauskreis angerufen, sofort, nicht nur freitags, jeden Freitag, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, gebetet. Herr, öffne die Schleusen des Himmels, dass der See randvoll wird, Herr. Dass alles so wird, wie dein Volk ist, wie du verheißen hast für dein Volk. Dann habe ich angerufen, eine Woche später habe ich angerufen bei ihm, sage ich, Svi, hat sich schon was getan? Hört auf zu beten, sagt er. Hier schwimmt gerade einer durch Jerusalem mit der Luftmatratze an mir vorbei, sagt er. Versteht ihr? Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Und das war nun ein anderes Wasser, das war nun Regenwasser. Aber so voll, dass er gesagt hat, da fiel ihm ein, oh, die beten immer noch. Da sagt er, hör auf zu beten. Gerade schwimmt einer hin mit der Luftmatratze auf der Straße an mir vorbei, sagt er. Glaubt ihr, dass Gott euch so segnen wird? Mensch, denn macht doch das, was Gott sagt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ne? So, also seine Stimme sollen wir hören. Die zweite Zielrichtung ist, Jesu Brüder und Schwestern sind deine Brüder und Schwestern. Und hier sind wir noch erstens hier. So, Fremdlinge sind, also die haben deinen eigenen Glauben, aber die sollen wir. Und das zweite ist dann, das sind die anderen Fremdlinge, die also nicht zu Jesus noch gehören. Und zu denen sollen wir die Liebe, die Gott in dein, in mein Herz gelegt hat, bringen. Das ist das, was die Muslime uns in Indonesien heute noch sagen. Nach 100 Tagen mussten alle Organisationen aus dem Land Indonesien. Wisst ihr, wer nicht raus musste? Ihr seht das, Nehemia. Obwohl wir von Anfang an unseren Glauben bekannt haben. Aber sie haben Angst vor Christen gehabt. Vor dem Tsunami war das Land ein verschlossenes Land, das größte muslimische Land dieser Erde. Wir sind heute noch da und wenn wir jetzt hinkommen, hat der Bupati, der oberste Behörden, also der Landrat heißt er hier, der hat das Militär und die Polizei und alles unter sich, der hat gesagt, Papa, du machst wieder so eine, als ich den Antrag abgeben wollte, du machst so eine Evangelisation, hat er gesagt, so eine wunderschöne Veranstaltung, so wie hier, sagt er, gemacht hast, wo sich beim Pavel, bei unserem Präsidenten, 680 junge Abiturienten bekehrt haben. So eine Veranstaltung machst du aber in meiner Vaterstadt. Dann genehme ich dir alles, kannst die Anträge wegschmeißen, ich komme aber mit, hat er gesagt. Versteht ihr, ich denke, es werden 5.000, 6.000 junge Leute zusammenkommen. Warum? Weil die Liebe Gottes, wir haben nicht verhindert, dass die Liebe Gottes durch uns hindurch zu den Menschen gekommen ist. Wie viele Menschen ich nach dem Erdbeben auf Java, als der Merapi ausgebrochen war, in meinen Arm genommen habe. Ich habe ausgesehen, als wenn ich selber unter eine Mauer gefallen wäre, so viel Blut war an mir. Diese Menschen sind zu mir gekommen, haben gesagt, Papa, weißt du, kennst du mich nicht mehr? Du hast doch, Muslime, du hast doch für mich gebetet. Du hast meinen Kopf genommen und hast gesagt, es wird alles gut. Gott segne dich. Ich habe gebetet, Herr Jesus, lass doch diesen Mann auch durchkommen. Lass ihn gesund werden an Leib, Seele und Geist. Herr, dass er dein Evangelium noch hören kann, bevor er stirbt. So habe ich immer gebetet. Versteht ihr, die Menschen kommen heute und wir haben 11 Gemeinden in total muslimischer Gegend, also rund um Yogyakarta ist diese Großstadt gegründet, mit Muslimen, mit reinen Muslimen. Versteht ihr, wo Scharia herrscht, hat Pavel eine neue Kirche eingebaut. So. Nicht die Regierung, nicht die deutsche Regierung soll das tun, sondern wir sollen das tun. Aber eins muss dabei sein. Wir müssen Acht haben auf alles, was geschieht. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von Micha. Micha 17 und 18. Micha war also ein Israelit, der irgendwo wohnte. Und zu dieser Zeit machte jeder, was er wollte, denn es gab keinen König. Und dann war ein Levit, hat sich aufgemacht und wurde dann tatsächlich auch bei dem Micha, wurde er dann der Priester, hat ihn gesalbt, hat ihn ein Schnitzbild gemacht, weiß ich was alles. Aber es gibt einen Stamm Dan, einen israelitischen Stamm, die haben noch nicht ihr Land eingenommen gehabt. Das heißt, es wurde schon eng. Jetzt zogen sie los und sind tatsächlich in das Gebiet der Sidonier, hießen die, gekommen. Und diese Sidonier lebten in Ruhe und Frieden. Sie waren sehr zufrieden mit allem, sie lebten ohne Streit miteinander. Jetzt kommen die Späher von Dan und gucken und sagen, oh, guck mal, das ist ein wunderschönes Land. Alles, was wir brauchen, ist hier. Und sie sind mit der Schärfe des Schwertes über die Sidonier hergefallen, haben sie ausgerottet und haben das Land in Besitz genommen. Wisst ihr was? Auch in unser Land, auch in anderen Ländern spricht sich rum, dass Deutschland ein Land ist, dem Milch und Honig fließen. Auch in anderen Ländern spricht sich herum, dass Deutschland ein ruhiges und friedliches Land ist, das Gesetze gibt und die werden auch eingehalten. Das weiß man in allen Ländern dieser Erde. Und alle Länder dieser Erde haben wir auch schon Kundschafter hergeschickt. Ich nenne sie mal Kundschafter, die in Urlaub hierher kommen, mal gucken, oh, alles so toll, ne? Und in vielen entsteht der Wunsch, ich will auch haben. Ihr kennt diesen Will-Haben-Effekt, ne? Will ich auch haben. Will-Haben heißt das, Will-Haben-Effekt, ne? So, und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Und da müssen wir als Gemeinde einmal für die Menschen beten, dass wir sie erreichen dürfen. Und wir müssen für unsere Regierung beten, dass sie Weisheit bekommen. Die Gesetze, heute kriegen sie alle schon ein Grundgesetz in die Hand, wo angestrichen ist, was sie tun und was sie lassen müssen. Früher gar nicht. Deshalb ist wichtig, dass jeder Mensch angesprochen wird. Es gibt Bürgermeister, die geben jedem, der kommt, einen Zettel in die Hand. Wie hast du dich in Deutschland zu benehmen? Oh, das darfst du nicht. Inzwischen machen das ganz viele schon, weil sie sagen, ja, woher sollen die wissen, wie es in Deutschland zugeht? Versteht ihr, wir müssen sie in Liebe, in tiefster Liebe aufnehmen. Sie müssen unsere Liebe spüren und sie müssen aber wissen, in diesem Land gibt es eine Ordnung, die muss ich einhalten. Das muss ich doch überall, wenn ich nach Indonesien fahre, muss ich vorher gucken, was darf ich nicht. Ich habe einmal dummerweise am Monat Ramadan, bin ich in einem großen Kaufhaus und ich hatte Äpfel gekauft. Oh, ich hatte so einen Hunger auf Äpfel, weil da gibt es nicht jeden Tag Äpfel. Und ich fahre die Rolltreppe hoch und beiße ich rein. Da kommt ein Muslim, so ein Bart und so eine lange weiße Jacke, weißen Hemd, und sagt zu mir, Papa, nicht essen, ist Ramadan, heute Abend darfst du essen, jetzt nicht. Oh, sorry, ich sage, sorry, tut mir leid, habe ich vergessen, habe ich nie gewusst. Apfel in die Tasche gesteckt und alle guckten erst böse, aber als ich in die Tasche gesteckt habe und so gemacht habe, haben sie alle wieder gelächelt. Verstehst du? Ja, ich muss mich doch aber erkundigen, was darf man in diesem Land, was darf man nicht. Ich möchte da nicht hingehen und möchte Streit machen da, sondern ich bin hingekommen, um den Frieden Gottes dorthin zu geben. Und deshalb ist es wichtig, dass die Gemeinde und jeder Einzelne für die Menschen, die kommen, beten und für unsere Regierung beten, dass sie auch die Weisheit hat, damit umzugehen. Es gibt also zwei Aspekte. Gebet in der Gemeinde, Kolosser 4, 2 bis 6, habe ich vorhin vorgelesen. So, und wir sagen, wache darin mit Danksagung, dass Gott uns eine Tür des Redens öffnet. Das schreibt Paulus an die Kolosser. Dass Gott uns eine Tür, wache darin mit Danksagung, dass Gott uns eine Tür des Redens auftue. Wir bitten also Gott, führe doch nicht nur in Notsituationen, sagt Gott, will ich dir helfen, dann musst du nicht, sondern der Heilige Geist Gottes wird durch dich reden, wenn du in Gefangenschaft bist. Nein, er sagt, betet für mich, dass Gott mir eine Tür des Redens aufmache, damit ich den Menschen das Evangelium bringen kann. Wir beten doch für uns und sagen, Herr, schenk uns Weisheit. Das macht uns eine Tür auf, damit wir wissen, wie wir reden sollen. Dann handeln wir nach Gottes Wort. Nur so handeln wir nach Gottes Wort und Gott stellt sich zu uns. Das ist so wichtig. Dann Gebet für die Obrigkeit, habe ich schon gesagt, dass sie wachsam ist, damit uns nicht so geht wie den Sidoniern. Damit wir mit der Schärfe des Schwertes geschlagen werden. Nein, wir wollen sie aufnehmen, wir wollen sie einbürgern, wir wollen ihnen Gutes tun, sie sollen sich willkommen fühlen. So. Was bedeuten Migration, will ich nur mal einen drauf eingehen, für unseren Arbeitsplatz? Dadurch, dass, nur noch zwei Minuten, Franz, dann höre ich auf. Dadurch, dass viele Migranten kommen aus unterschiedlichsten soziologischen Schichten. Das heißt, es kommen also Leute, die noch nicht mal das Alphabet beherrschen, und es kommen Leute, die hochqualifiziert sind. Es wird mit absoluter Sicherheit eine Verdrängung auf unserem Arbeitsplatz geben. Denn die einen werden mit Niedrigstlöhnen eingestellt, wo ein Facharbeiter heute mehr Geld für kriegt. Das muss man wissen. Schlimmer noch wird es aber für die, die gut qualifiziert herkommen. Unter anderem den deutschen Führungskräften senken sie das Lohnniveau. Weil der Unternehmer sagt, du, der Ingenieur macht dasselbe wie du, du kriegst 4.000 Euro im Monat und den kriege ich für 1.500. Überleg dir, willst du für 1.500 arbeiten, ich gebe dir freiwillig 2.000 oder nicht? Das heißt, es wird eine Verschiebung stattfinden, und zwar eine Verschiebung der Kapitalströme. Heute erwirtschaftet eine Volkswirtschaft eine Summe Geld. Das Bruttosozialprodukt, also Bruttosozialprodukt. Das teilt sich auf in Lohn und teilt sich auf in Gewinn. Es wird in Zukunft, das ist jetzt von Wissenschaftlern, von Universitäten festgestellt, und man kann in Polen und in Dings gibt es ja schon Erhebungen, in skandinavischen Ländern gibt es Erhebungen, die haben schon ganz lange ganz viele Leute, die Skandinavier haben viele Leute, gute Leute aus Polen schon lange, oder aus der Ukraine zum Beispiel, hochqualifizierte Leute sich geholt nach Skandinavien, als die Grenzen alle aufgingen. Die profitieren davon. Aber die Betroffenen, die früher eine Stelle hatten, die mussten entweder, wenn sie arbeiten wollen, runter mit ihrem Gehalt oder sie haben ihre Arbeit verloren. Versteht ihr, was da? Es gibt also ein Gefälle hin vom Lohn zum Kapital. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr ganz, das muss neu justiert werden wieder alles. Weil früher war eine große Summe Lohn und eine große Summe Kapital. Dadurch aber, dass solche Migrationsfälle hierher kommen in solchem Ausmaß, wird das Lohngefälle, das hat man also, haben Wissenschaftler erarbeitet, das Lohngefälle sinken und der Kapitalertrag wird gesteigert werden. Das heißt, auch da kommt etwas auf uns zu, das also uns alle betreffen wird. Auch die Rentner wird das betreffen oder Pensionäre wie mich. Ob das heute und morgen schon ist, weiß ich nicht. Aber es wird mit absoluter Sicherheit, weil das haben uns andere Länder vorgeführt. Und da fragt man sich eigentlich, wer hat das große Interesse zu sagen, wir haben eine offene Tür, kommt alle hierher. Die Wirtschaft oder du und du oder ich oder wer hat das Interesse? Ich glaube, viele Leute, die Geld verdienen, haben das Interesse, dass möglichst ganz viele Leute herkommen, weil sie gelesen und geschult worden sind, dass sich das Ganze etwas verschieben wird. Und so kann man etwas mehr Geld verdienen mit weniger Einsatz an menschlicher Arbeitskraft. Ich fürchte, langfristig fürchten, dass wissenschaftliche Institute, dass der Mensch nur noch ein Faktor ist, der in der Wirtschaftswelt hin und her bewegt werden kann. Nicht mehr als das, was er früher war, sondern Manipulationsware ist. Das ist auch jetzt nicht, ich will euch nicht Angst machen. Vielleicht erleben wir das, ich vielleicht gar nicht mehr oder so, aber immerhin, wir müssen auch das bedenken. Und dennoch darf es uns nicht aufhalten davon, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, sagen, komm, du bist uns willkommen. Denn damit kriegen wir die Menschen in unserer Gemeinde zum Beispiel, unsere Fakultät, sage ich mal, und die anderen sind uns freundschaftlich gesonnen und sagen, wir beobachten euch nun schon viele Jahre, diese Gemeinde, ihr habt die Liebe Gottes in euren Herzen, das spüren wir. Das ist das Notwendigste, was wir mitnehmen müssen. So, sind die Muslime nun ein Gericht Gottes, wie viele sagen, wenn so viele Muslime kommen? Ich persönlich sage, ja. Europa ist in meinen Augen schon seit vielen, vielen Jahren gerichtsreif. Wenn du überlegst, dass mehr Abtreibungen jedes Jahr stattfinden, als Tote in den Kriegen sterben, die weltweit sind, mehr Menschen im Mutterleib getötet werden, und wenn ihr überlegt, was in Deutschland oder in Europa alles möglich ist, wie Gott verhöhnt wird, wie Gott außen vor gelassen hat, wie man sagt, wir wollen Gott nicht mehr den Gottesbezug in unserer Verfassung haben. Wenn alle diese Dinge passieren, dann weiß ich, hat mir ein älterer Missionar gesagt, weißt du was, eines Tages, wenn ich alles sehe, was bei uns in Europa passiert, hat er gesagt, wird Gott sich in Sodom und Gomorra bei den Menschen entschuldigen müssen, dass er sie damals so hart gestraft hat und Europa so gewähren lässt. Europa ist gerichtsreif, ich sage euch das. Und ihr müsst wissen, wir leben in dieser Zeit, wo Gottes Gericht auch über uns kommen werden. Und deshalb lasst uns im Glauben stärken. Und dann will ich euch als Letztes nochmal ein Bild zeigen, was ich vorhin gesagt habe. Franz, darf ich dich mal um was bitten? Ich sehe nur einmal im Jahr. Deshalb stellst du dich da mal hin? Ich habe ein Bild gesehen, als ich von hier kam, stand Franz da. Und meine Frau und ich, wir dürfen auch Schiffe führen. Wir haben also so einen Schein, dass wir auch Schiffe führen dürfen. Und wer schon mal auf so einem großen Segelschiff war, der weiß, dass die so ein großes Lenkrad haben. Ja, ein Lenkrad, sage ich, also eine Ruderanlage haben. Ich habe, als ich das Ding gesehen, früher stand immer, ich glaube, da hinten stand irgendwo noch ein anderes. Aber als ich das Ding gesehen habe, war ich auf einem der großen Segelschiffe, auf dem ich war, mit so einem großen Ruder, also Lenkrad sozusagen, mit einem Ruder. Und Franz war an diesem Ruder. Und dann fing das Schiff an, links und rechts, bekam Schlagseite und der Sturm pfiff. Und er musste sich am Ruder festhalten, damit er nicht hin und her geworfen wird. Und dann kamen Menschen und haben ihn am Mast festgebunden. Das macht man, damit der Kapitän seine Weisung an die Ruderanlage geben kann. Der Kapitän sagt dem Steuermann, sagt er, 20 Grad links oder und anders. Backbord, Steuerbord. Verstehst du so? Ich sag so, dass alles verstehen. So. Und damit dieser Mann nicht von Bord gespült wird, wird er festgebunden mit Seilen. Das heißt, er steht an dem Mast hinter dem Ruder, ist festgebunden und kann nur noch so machen. Und der Kapitän sagt ihm, wohin er führen soll. Ich glaube, ich habe da eine Erklärung für. Gott ist der, der dem Steuermann Weisung gibt, damit das Schiff nicht kentert, damit das Schiff seine Fahrt behält dahin, wo Gott es haben möchte. Und ich glaube, Gott wird auch dieser Gemeinde, wird er vielleicht eine schwere See zumuten. Aber ich glaube, wenn ihr euren Steuermann festbindet, dann schafft ihr das. Danke, Franz. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr, den Steuermann nicht zu sehr belastet. So, das ist das, was ich euch sagen wollte. Und ich wollte am Abschluss sagen, wir fühlen uns immer sehr wohl in eurer Gemeinde, aber leider immer nur einmal im Jahr. Ich würde gerne öfter kommen, weil, guck mal, so viele kenne ich nun schon hier und so viele kennen uns auch schon. Ich lade euch ein, wenn wir das nächste Mal kommen dürfen, kommt doch mal zur AVC-Veranstaltung. Ihr werdet so viele Dinge hören, die euch...